Energy X Follow, die Social Influence Show.
Es ist Dienstagabend, 20 Uhr und so wie das ganze letzte Jahr über dürfen wir euch heute nochmal willkommen heißen zu unserer 40. Folge. Ilja Petram, Wahnsinn, oder?
Juhu.
Und mit 40 Folgen werden wir das Ganze heute quasi abrunden. Und da haben wir wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar Alexander Brix. Und den dürfen wir heute begrüßen. Hi.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir werden heute mit dir gemeinsam über deine berufliche Zukunft und Vergangenheit sprechen. Ganz wichtig, hier im Zentrum steht Canva, das Design-Tool, das wahrscheinlich ganz, ganz viele aus ihrem beruflichen Alltag kennen. Und da wirst du uns heute ein paar Einblicke geben und auch generell so mitnehmen. Wie ist das mit Startups? Wie ist das mit Investments? Und ich glaube, es wird sehr spannend.
Ich freue mich sehr, danke.
Danke, dass du da bist. Und Ilja Petram, ich würde sagen, wir starten direkt rein in unsere 40. und letzte Folge.
Let's go.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit Alexander Brix, der bis vor ein paar Monaten noch bei Canva gearbeitet hat. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Canva, glaube ich, kennt jeder und viele aus ihrem beruflichen Alltag, einige von der Uni. Ich glaube, jeder hat zumindest in der Gratis-Version da schon ein bisschen was herumprobiert. Und das hat, muss man sagen, das Design komplett revolutioniert. Also wo man früher noch irgendwie Photoshop-Skills gebraucht hat, kann das jetzt heute jeder machen. War das auch der Gedanke dahinter?
Genau, das war der Gedanke. Das Ziel von Canva oder von den Gründern vor über 10 Jahren war letztendlich, Design zu demokratisieren. Also man muss sich vorstellen, als Canva gegründet wurde, war es noch so, dass du eigentlich stundenlang YouTube-Videos anschauen musstest, um zu lernen, wie du in Photoshop ein einfaches Bild ausschneiden kannst. Und Canva, beziehungsweise wir mit unserem Startup, haben das später viel, viel einfacher gemacht und so eigentlich Design, so wie viele andere Steps des Designs, viel, viel einfacher gemacht für jeden zugänglich.
Wie bist du da damals dazu gekommen? Also was ist da dein Background gewesen?
Ja, wir haben in Wien vor über 4 Jahren ein KI-Startup gestartet, das hieß Kaleido AI. Und wir waren die erste vollautomatische Bild-Hintergrund-Entfernungs-KI. Das heißt, du konntest ganz einfach ein Bild reinladen und in wenigen oder weniger als einer Sekunde das Bild zurückbekommen, ohne einen Hintergrund. Was erstmal nicht so weltbewegend klingt.
Naja, wenn man weiß, wie lange das sonst dauert, es ist schon mal weltbewegend.
Absolut, und da muss ich nochmal on the record sagen, danke dafür. Ja. Du hast mir so viele Stunden Arbeit erspart.
Aber wirklich.
Ja, das freut mich. Ja, aber das ist relativ schnell durch die Decke gegangen. Nach einigen Monaten haben wir über 300 Millionen Bilder pro Monat freigestellt. Und das hat natürlich Canva auch mitbekommen und hat uns dann kurzerhand gefragt, ob wir nicht Teil ihrer Vision werden wollen, und hat uns dann 2021 gekauft.
Und so ist das Ganze losgegangen. Würdest du sagen, also es war auf jeden Fall eine Revolution, hört man auch an den Zahlen, die du gerade genannt hast, dass das auf einmal mit ein paar Klicks so leicht geht. Glaubst du, durch das, dass man ja viele Vorlagen hat und auch viele Tools, dass es dadurch vielleicht ein bisschen ein Einheitsbrei wird, weil jede Firma kann quasi dieselben Designvorlagen verwenden?
Das stimmt absolut, und ich erwische mich tatsächlich selber dabei manchmal, wenn ich durch Instagram scroll oder so, dass ich sehe, das wurde wahrscheinlich mit Canva designt. Aber ich glaube, am Ende des Tages gab es immer Innovationen in den Tools, die man nutzen kann, sei es das der Buchdruck oder Stifte später oder früher. sodass eigentlich die Tools sich immer nur anpassen, aber die Art und Weise, wie man die Tools nutzt, müssen sich immer weiterentwickeln. Das heißt, heute ist es noch wichtiger als jemals zuvor, kreativ zu sein und diese Tools, die einem zur Verfügung stehen, einfach effektiv zu nutzen.
Aber macht es dann überhaupt noch Sinn, auf Tools umzusteigen wie Photoshop und Co., die vielleicht mehr Möglichkeiten bieten, aber schwieriger sind?
Es gibt ganz viele tolle Tools. Adobe gehört wahrscheinlich auch dazu. Ich glaube, wovor man sich eher gerade oder was man sich eher aktuell anschauen muss, ist, was in der Bildgenerierung über KI alles möglich ist. Also man muss sich schon fragen, ob irgendwann es überhaupt noch notwendig ist, dass ich in Anführungszeichen händisch etwas in dem Tool mache, oder ob ich nicht vielleicht irgendwann so gut werde oder die KI so gut wird im Prompten, dass du eigentlich mit wenigen Worteingaben genau das Ergebnis bekommst, was du willst.
Und dass es dann doch wieder ein bisschen individueller wird quasi für alle Unternehmen.
Ja, individueller weiß ich gar nicht, aber ich glaube, es wird dann eben noch wichtiger, mit guten Partnern zum Beispiel zusammenzuarbeiten wie Follow, um einfach diese großen kreativen Ideen umzusetzen und sich nicht nur auf das beste Tool zu konzentrieren und wie ich das maximal nutzen kann, sondern die kreative Idee und das, was in den Köpfen hängen bleibt, wird einfach noch viel, viel wichtiger.
Da muss man an der Stelle auch sagen, dass Tools wie Canva einer ganzen Generation ermöglicht haben, ihre Visionen auch mal darzustellen, weil ganz viele Menschen haben super viele kreative Ideen, tun sich aber so schwer, das Ganze zu formulieren, zu zeigen, zu pitchen. Das kennen wir auch noch, Ilja. Und durch solche Tools schafft man es einfach.
Ja, also ich glaube, dass mittlerweile, kann man vielleicht on the record hier im Radio sagen, über 20 Leute einen Job haben, weil es Canva gibt bei uns.
Zumindest bei uns.
Weil, und, also weil die ersten Pitches, die wir als Agentur gehabt haben, haben Peter und ich mit Canva gemacht und designt. Und ich glaube, was bei Canva auch so spannend war oder vor allem auch für diese Generation, dass die Einstiegsbarriere so gering ist, weil Photoshop mal zu haben, die Lizenzen in einem jüngeren Alter, musst du erstmal dir leisten können. Dann, wie du gesagt hast, Alex, musst du YouTube-Tutorials anschauen oder jemanden kennen, der es dir beibringt. Mit Canva kannst du eigentlich relativ simpel sofort einsteigen, ohne Einstiegsbarriere und einmal loszusagen.
Und wir reden nur vom Berufsalltag, aber auch als ehemalige Studentin muss ich sagen, meine PowerPoint-Präsentationen waren früher so hässlich.
Nicht nur deine.
Und jetzt schaut das zumindest noch was aus. Ja. Sie schauen zwar teilweise ähnlich aus wie die von den Mitstudenten, aber hey, immerhin schön. Ja. Alex, bei dir merkt man, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, auf jeden Fall, du bist gerne Gründer mit Herz. Und wie so das Leben in einem Startup oder die Idee zur Umsetzung so abläuft, das wollen wir gleich von dir hören. Heute sprechen wir über das Design-Tool Canva und generell über Startups. Und da haben wir Alexander Brix zu Besuch, zu Gast bei uns. Und Alex, vielleicht kannst du mal erzählen, wie der Weg so für dich war von der Idee bis zur Umsetzung und bis zur Gründung.
Ja, ist ein steiniger Weg.
Klingt mit, nach vielen Steps mit, auf jeden Fall, ja.
Mit viel Schweiß und Blut. Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist am Anfang ist, sich nicht zu schnell zu sehr in eine Idee zu verlieben. Also wir versuchen, gerade jetzt in der aktuellen Phase, wo wir wieder was Neues gründen, versuchen wir sehr offen gegenüber den Problemen der Kunden, die wir uns ausgemalt haben, zu sein und nicht vorher schon zu glauben, was denn tatsächlich die Probleme sind, die wir lösen wollen.
Wir sprechen auch nachher noch über dein neues aktuelles Projekt. Glaubst du, hat man diese eine zündende Idee und bei der bleibt man, oder hast du im Laufe der letzten Jahre viele gute Ideen gehabt und auch wieder viele verworfen?
Ich glaube, das ist so einer der größten Learnings über die letzten Jahre, dass das eben nicht so romantisch ist und man unter der Dusche auf einmal die zündende Idee hat.
Die Million-Dollar-Idee,
sondern dass das eigentlich ein sehr, sehr nüchterner Prozess sein muss, wo man vielleicht auch sich ganz, ganz viele Ideen über Wochen anschaut, sich gezielt bestimmte Märkte oder Industrien oder neue Technologien anschaut und sich dann wirklich ganz kategorisch überlegt, wie könnte man damit ein Business bauen. Sich dann versucht zu überlegen, wer könnten denn User oder Kunden für so ein Produkt sein, diese ausfindig zu machen, mit denen zu sprechen, die zu interviewen und da einfach immer mit einem klaren, offenen Kopf zu sein. Ich glaube, gerade am Anfang meiner Karriere war ich da sehr schnell sehr verliebt und habe dann die Augen auch mal zugemacht, wenn etwas eigentlich nicht für eine Idee gesprochen hat. Und den Preis zahlt man dann oft Monate oder Jahre später, weil man in die falsche Richtung gelaufen ist.
Ja, ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, gerade wenn man viele Ideen hat, zu entscheiden, was ist jetzt die eine Idee, wo ich wirklich dranbleibe und Zeit, Geld und Nerven investiere, oder? Also
voll. Ist lustig, dass du sagst, weil wir haben gerade jetzt vor 3 Wochen unsere ursprüngliche Idee, an der wir die letzten 3 Monate gearbeitet haben, auch wieder über Bord geworfen.
Wirklich?
Weil wir tatsächlich gesagt haben, nee, das ist es nicht. Irgendwie, da gibt es zu viele Hürden, die wir.
Aber
nicht
habt ihr Leute befragt, wie du gesagt hast, und dann aufgrund deren Feedback aufgehört?
Auch, ja.
Auch.
Auch. Okay. Also wir haben, ich glaube, an die 100 Interviews mit potenziellen Usern geführt und sind dann irgendwann drauf gekommen, nee, das wird es nicht sein.
Bravo.
Wie fühlt sich das an?
Vor einigen Jahren wäre das, glaube ich, schmerzhaft gewesen. Und man denkt dann irgendwie, hat sich das ja irgendwie im Kopf schon ausgemalt, wie das alles über die nächsten Jahre sich entwickeln wird und wie toll das ist. Und man hat es vielleicht seinen Freunden schon erzählt. Aber mittlerweile versuche ich da wirklich nicht so emotional zu sein, sondern das nüchtern und
zu sehen.
Rational zu sehen.
Das ist ein cooles Learning, weil viele, viele Gründer vor allem, die wollen Recht haben und nicht das Richtige machen. Und das ist ein Riesenunterschied. Also Hut ab vor der Entscheidung.
Und ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele, die sehr lange an einer Idee hängen bleiben und glauben, sie können noch mehr Zeit und noch mehr Geld investieren und dann wird es vielleicht. Und ich glaube, da ist wahrscheinlich wichtig, auch den Absprung zu finden. Vielleicht sogar noch, bevor die Idee ausgeführt wird, so wie bei dir, oder?
Absolut. Da gibt es auch den Spruch, don't throw good money at bad money. Also wenn es Geld ausgegeben ist, brauche ich nicht noch mehr Geld hinterherwerfen, wenn ich nicht
überzeugt bin. Wird es nicht besser im Normalfall. Glaubst du, da könnte man vielleicht auch Leuten den Tipp mitgeben, die Idee vorher wirklich ganz, ganz akribisch und lange zu überprüfen, ob das wirklich eine gute ist, anstatt, weil oft hört man ja so direkt losstarten und direkt machen und was ist da der richtige Weg?
Ja, das ist schwer zu sagen, wo der Sweet Spot ist. Am Ende des Tages, wenn man selber davon überzeugt ist, dass es die richtige Idee ist und man glaubt, es von allen Blickrichtungen sozusagen beleuchtet zu haben, dann ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt. Gibt auch viel Literatur dazu, wann der richtige Zeitpunkt ist. Was ich auf jeden Fall nicht so machen würde und jetzt auch niemand dazu encouragen möchte, ist zu lang zu researchen. Mhm. Also es sollte dann schon irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt 80% von dem Thema abgesteckt und weiß ungefähr, wie es ausschaut. Alles kann ich nicht wissen und jetzt muss ich einfach starten.
Ich glaube, ein weiterer Faktor, genau wie du sagst und was auch super wichtig ist, im Startup-Bereich sagt man ja auch, dass das Pivoten sehr wichtig ist. Und wenn die Welt, die Gesellschaft so schnelllebig ist und du hast vielleicht eine gute Idee, die heute passt, aber sich dann irgendwelche Sachen verändern, relativ schnell, musst du halt auch darauf eingehen können und dann vielleicht eben deine Idee aktualisieren und laufend irgendwie überarbeiten, weil das, was du vielleicht vor 3 Monaten identifiziert hast, ist heute vielleicht gar nicht mehr relevant.
Absolut richtig. Und gerade in der aktuellen Zeit habe ich das Gefühl, das Ganze beschleunigt sich nochmal unheimlich. Mhm. Gefühlt jede Woche kommt ein neues AI-Tool, was komplette Geschäftsmodelle theoretisch zerstören kann. Und da muss man wirklich auf der Hut bleiben und immer up-to-date bleiben, was so passiert im Markt.
Ja, da finde ich es super spannend, wenn man es schafft, weil die meisten Ideen sterben ja, bevor sie ausgelebt werden. Und die meisten fangen nie an. Ich finde es super spannend, wenn man es schafft, wie du gesagt hast, mal den ersten Step zu gehen. Nicht zu Tode zu denken, oder? Und einfach mal zu sagen, ich teste was, ich mache ein kleines Produkt, ein Testprodukt mal, ich rede mit Leuten, ich zeige es ihnen und ich habe nicht die Angst, dass andere Leute mir meine Idee klauen. Ich glaube, da sterben viele Ideen für.
Voll. Also letztes Jahr zum Beispiel haben wir an einer Idee gearbeitet, die wir dann auch wieder verworfen haben. Da haben wir dann einfach nur eine simple Webseite gelauncht, haben mal 200 Euro oder so in die Hand genommen und Google Ads geschaltet und einfach geschaut, klicken die Leute auf diese Werbung, Sie auf die Webseite, registrieren Sie sich für ein theoretisches Produkt, was eigentlich gar nicht existiert hat. Und da haben wir relativ schnell gesehen, dass das recht schwierig wird, dafür Aufmerksamkeit zu bekommen und dann das Projekt auch wieder gekillt.
Cool. Ich könnte mir vorstellen, dass viele das auch schon mal gehabt haben. Zumindest geht es mir so. Man hat ganz, ganz viele eben diese zündenden Ideen, wo man glaubt, wow, das ist es jetzt. Und das ist genial. Warum gibt es das noch nicht, die Duschideen? Genau. Und die meisten Leute, so wie ich zum Beispiel, bleiben dann nicht dran. Die denken sich zwar kurz, okay, das wird mein großer Durchbruch, aber das war's dann. Wo würdest du sagen, kann man den Leuten irgendwie einen Tipp geben oder sagen, probiert es oder bleibt es dran oder wann lohnt es sich wirklich dran zu bleiben? Weil neben einem Fulltime-Job ist das Ganze dann auch oft schwierig, was Neues zu starten.
Absolut. Ich denke, es kommt ganz darauf an, wie überzeugt man von der Idee ist. Irgendwo muss man sicherlich sich selber auch beim Kragen packen und dafür hart arbeiten. Auf der anderen Seite, ich glaube, es macht auch keinen Sinn, sich zu zwingen und zu quälen, wenn man keinen Spaß dran hat und nicht das Gefühl hat, man kommt da vorwärts. Also irgendwo muss es auch, glaube ich, in gewisser Form natürlich kommen. Und ja, wenn man merkt, man hat die Energie nicht neben ganzen anderen, was so im Leben passiert, dann ist es auch die Frage, ob das dann Sinn macht.
Mhm. Was dann ist. Das heißt, ein bisschen Strategie, Taktik überlegen, aber der Funke muss auch da
Absolut.
Sein.
Absolut, der ist wichtig.
Für was du gerade so aktuell brennst, das werden wir gleich hören. Da steht nämlich ein sehr, sehr cooles neues Projekt an. Also unbedingt dranbleiben, wir hören uns gleich wieder. Alexander Brix ist heute bei uns da und wir haben schon viel gesprochen über Design, über Canva und über Startups und auch schon kurz über dein neues Projekt oder wir haben schon angeteasert, dass es da was gibt. Kannst du uns mal kurz abholen? Was hast du gerade in Planung?
Ja, voll gerne. Wir entwickeln gerade eine KI, die selbstständig Software schreiben kann. Also ähnlich wie Canva damals sich zum Ziel gesetzt hat, Design zu demokratisieren, wollen wir eigentlich Softwareerstellung innerhalb von Unternehmen demokratisieren. Die Idee ist quasi, dass jeder Mitarbeiter eines Unternehmens selbstständig sich die Tools, die er braucht, die Workflows, die er automatisieren möchte oder die AI-Agents, die er aufsetzen möchte, einfach prompten kann und die KI schreibt die Software für dich.
Klingt gerade noch etwas kompliziert, aber genau das sollte nicht sein, oder? Also quasi, ihr wollt KI für jeden zugänglich machen. Verstehe ich das richtig?
So kann man es sagen. Technisch ist es sehr, sehr kompliziert.
Das glaube ich.
In der Nutzung soll es natürlich letztendlich sehr, sehr einfach sein, ja.
So ist immer, oder? Umso einfacher für den Nutzer, umso schwieriger für die Entwicklung.
So ist es, ja. Gerade die vielen Arten und Weisen, wie man es nutzen könnte, abzudecken, machen das Ganze sehr komplex.
Und ein wie langer Prozess steht euch da, weil ihr steht ja wirklich ganz am Anfang von dem Ganzen. Wie weit oder wie lang wird es jetzt dauern, bis man das dann wirklich nutzen kann?
Wir haben jetzt vor knapp 3 Wochen uns entschieden, Vollzeit auf diese Idee zu gehen. Haben genau, wie ich es vorhin schon erzählt habe, sehr viele Interviews geführt, mit vielen Unternehmen gesprochen. Und jetzt sind wir mitten im Prozess, den ersten Prototypen zu bauen. Wir gehen davon aus, dass wir in 2-3 Wochen an dem Punkt sind, dass wir es mal ersten Kunden zum Testen geben können. Und dann dauert es wahrscheinlich nochmal 2-3 Monate, bis es wirklich öffentlich zugänglich ist.
Klingt eigentlich recht flott für das, dass man oft hört, dass Leute jahrelang an einer Idee feilen. Was heißt dann in dem Fall wir? Wie viele Leute sind da beteiligt?
Ja, man könnte jetzt meinen, das sind viele. Tatsächlich sind wir nur zu zweit.
Wirklich? Und trotzdem geht es so schnell?
Ja, mit der AI hat sich in den letzten 6 Monaten die ganze Entwicklungsgeschwindigkeit unfassbar verschnellert, beschleunigt. Es gibt im Silicon Valley Unternehmen, die mit weniger als 20 Mitarbeitern es geschafft haben, 100 Millionen Umsatz zu machen innerhalb von 5 Monaten. Mittlerweile ist einfach die reine Man- oder Woman-Power nicht mehr ausschlaggebend. Es ist viel wichtiger, wie man die Tools, die es am Markt gibt, zu seinem Vorteil nutzen kann.
Wahnsinn. Das heißt, glaubst du, die gleiche Idee, die ihr jetzt verfolgt, sagen wir mal KI und Co. gibt es schon, hätte vor ein paar Jahren noch viel länger gedauert, ohne all die ganzen Tools?
Vor ein paar Jahren hätten wir wahrscheinlich Jahre gebraucht, um das zu bauen, was wir jetzt in drei Monaten machen. Und
verrückt.
Hunderte von Millionen von Euro verbrannt, bevor wir gewusst hätten, ob es überhaupt funktioniert.
Das heißt, jetzt gibt es so viel mehr Möglichkeiten, Ideen eigentlich nachzugehen, aber dieses ganze Know-how muss man halt mal haben.
Ja und nein. Also ich glaube, gerade ist eine Zeit, wo das Bauen von Startups sehr, sehr demokratisiert wird. Also du musst nicht mehr 10 Jahre Softwareentwicklung gelernt haben. Du musst einfach nur ein bisschen street smart sein und in der Lage sein, die Sachen, die zur Verfügung stehen, für dich zu nutzen. Es gibt zum Beispiel ein Tool, das war so ein bisschen das Vorbild für das, was wir jetzt bauen. Das heißt lovable.dev, also so heißt die Website. Da kann man einfach als Consumer hingehen, eine App prompten und das Ding schreibt dir eine komplette App fertig von vorne bis hinten. Du kannst es danach deployen und jemandem zur Verfügung stellen. Das heißt, du musst nicht mal mehr coden, um eine App in den App Store zu bringen.
Das heißt, man muss eigentlich nur wissen, was es alles gibt und der Weg dann ist eigentlich relativ oder kürzer als früher zumindest. Jetzt muss man sagen, du hast doch jetzt schon viele Jahre Erfahrung, auch viele Jahre Gründer, Startup-Erfahrung. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an deine Anfänge, gibt es dann irgendwas, wo du sagst, das hätte ich damals schon gerne gewusst?
Ja, ich glaube, die Fehler, die ich vorhin schon erwähnt hatte, habe ich leider selber auch gemacht. Ich war oft sehr stur und sehr verliebt in meine eigenen Ideen und habe mir da auch von links und rechts von niemandem was sagen lassen. Dachte immer, das muss so sein, dass mir alle davon abraten, das zu tun und dass mir Investoren sagen, was ich alles falsch mache und dass man einfach nur mit dem Kopf durch die Wand muss und hartnäckig genug bleiben muss, bis es dann irgendwann zündet. Die Wahrheit ist aber, dass man durchaus zuhören muss und wissen muss, dass das einfach nur dabei bleiben und hartnäckig bleiben nicht immer zum Ziel führt, sondern smart sein ist viel wichtiger.
Und jetzt versuchst du das umzusetzen beim neuen Projekt quasi?
Das versuche ich, ja.
Was ist da so das große Überziel? Also du hast gesagt, natürlich, es soll für alle zugänglicher machen, aber was glaubst du im Best Case könnt ihr durch dieses neue Produkt ermöglichen oder eröffnen?
Ich glaube, wir können dadurch sehr viele Unternehmen viel, viel innovativer machen. Im Moment ist es in Unternehmen so, dass die Erstellung von Software von oft sehr überlasteten Developer-Teams übernommen wird, die oftmals gar nicht verstehen, was sie eigentlich für die Non-Developers im Unternehmen bauen sollen. Und das verlangsamt Organisationen ungemein, die dann einfach in den Prozessen und in den Tools bleiben, die sie schon seit Jahren nutzen. Und durch so eine Technologie kannst du es eigentlich schaffen, dass jemand im Sales sagt, hey, ich brauche jetzt hier irgendwie einen anderen Workflow, damit ich den Kunden schneller close. Und bevor ich jetzt warte, bis mir jemand das baut, mache ich das einfach schnell selber. Also ich glaube, es empowert unheimlich viele Unternehmen, viel, viel schneller und innovativer zu sein.
Glaubst du, ist Österreich und Deutschland, sind diese Länder hier bei uns schon ready für sowas? Oder ist Amerika eher der Zielmarkt für euch am Anfang?
Gute Frage. Ich würde mir wünschen, dass wir hier lokal einen groß genug Markt haben. Ich denke, für die Anfangsphase hätten wir das auch. Aber du hast schon recht, wir werden versuchen, Day One in den USA Fuß zu fassen und auch relativ schnell dort versuchen, ein Büro zu eröffnen.
Cool.
Sehr, sehr cool. Es klingt extrem spannend. Mhm. Ich glaube, wir drücken dir alle die Daumen, dass das alles so läuft, wie du dir das wünschst. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das, woran du gerade arbeitest, was ist, was wir in Zukunft nochmal hören werden.
Das ist das neue Canva, wo wir darüber reden dann.
Das wäre schön. Da machen wir dann die nächsten zukünftigen Staffeln darüber, ja. Einen neuen Podcast. Danke auf jeden Fall, Alex, für deine extrem spannenden und coolen Einblicke. Danke, dass du auch da warst und dir Zeit genommen hast. Und wir drücken die Daumen.
Absolut.
Alles Gute. Sehr gespannt.
Hat Spaß gemacht. Danke.
Und wir wollen uns gleich auch nochmal kurz hinsetzen, kurz quatschen über das letzte vergangene Jahr. Wir haben es am Anfang schon kurz angesprochen. Es ist heute die 40. und leider auch die letzte Folge von unserem Podcast. Und die Chance wollen wir dann nochmal nutzen, um gemeinsam das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen. Diesen Sound, den werden wir zu schnell nicht mehr hören. Wir haben ihn jetzt aber ein Jahr lang hören dürfen. Crazy. Wahnsinn. Ein Jahr Podcast.
Wahnsinn. Also, dass wir es ein Jahr schaffen. Das hätte ich nicht gedacht.
Ich hätte es auch nicht gedacht.
Und jetzt brauche ich gar nicht mal auf Holz klopfen. Wir haben es geschafft, kein einziges Mal wegen Krankheit ausfallen zu lassen. Das muss man an der Stelle vielleicht auch kurz sagen. Props an unser Immunsystem.
Absolut.
Petra, Milia und ich, wir sind anscheinend irgendwie, ja.
Wir sind einfach stabil.
Ja. Nein, Stahl, Gott sei Dank. Stahllunge oder keine Ahnung. Ich würde sagen, es waren sehr, sehr viele coole Folgen. 40 an der Zahl. Petram, wie viel haben wir uns nochmal vorgenommen? Wie viel mussten wir schaffen?
Ja, ich bin froh, dass du fragst. 21 war die goldene
Nummer.
Das
hast du gepredigt immer.
Ja, 21, weil nach 21 Folgen sind wir Top 1% Podcast.
Weil die meisten hören früher auf.
Ganz genau. Die meisten brechen vor 21 Folgen ab. Ja. Und wir haben nochmal fast doppelt so viel drauf.
Wir haben fast doppelt.
Die meisten denken sich halt am Anfang, ja, klingt gut, lass mal starten. Vielleicht auch beim Thema von vorhin. Also lass mal einfach anfangen. Denken es aber nicht zu Ende. Und dann kommen sie drauf, okay, das ist schon mehr Arbeit, als man sich
erwartet. Ja, wir wussten es ja. Und trotzdem was mehr Arbeit als gedacht.
Ja, das stimmt. Ja? Und es ist auch ein Commitment. Also an alle, die es gerade hören und auch vielleicht an die, die es später im Podcast hören. Wir sind da wirklich jeden Dienstagabend live. Glauben ja auch viele nicht.
Ja.
Aber
wir sind ja alle nicht arbeitslos. Und auch riesen Props an dich, Alina, die dann extra immer herkommt jeden Abend, obwohl du eh schon voll ausgelastet bist und
Same
das mit uns gemacht
euch.
Hast. Danke.
War aber auch wirklich, es war sehr spannend, es war sehr cool. Wir haben so unterschiedliche Gäste dabei gehabt. Das hätte ich mir am Anfang gar nicht wünschen können, dass wir wirklich alle Bereiche abdecken, weil man hört Social Influence Show, okay, Social Media, aber es war so viel mehr.
Ich glaube, das war ja auch ein bisschen unser Auftrag am Anfang, dass wir Social Media und Influencer Marketing und all diese neuen Buzzwörter den Leuten zugänglicher machen können und ihnen auch zeigen, was sich in der Welt tut, mit Hilfe von unterschiedlichen Gästen, die das auch durch ihre Perspektive näher bringen. Und ich glaube, das haben wir geschafft.
Und ich glaube, eure Idee quasi, Social Media und Radio zu verbinden, könnt ihr somit von eurer Bucketlist abhacken.
Ja, die ist jetzt unten, ja. Und da sitzt jetzt jemand im Auto, fährt nach Hause, hört uns und hat uns die letzten Wochen vielleicht gehört und hat etwas über Social Media gelernt. Ja. Und sich vielleicht sogar gedacht, hey, das klingt gar nicht so unspannend, vielleicht sollte ich was damit machen. Ziel erreicht.
Das stimmt. Und es waren ja auch sehr, sehr viele spannende Persönlichkeiten da. Selbst wenn man nichts mit Social Media am Hut hat, glaube ich, war da vielleicht das ein oder andere interessante Thema dabei. Würde mich interessieren, jetzt so zum Abschluss, gab es da irgendwie besondere Gäste oder Themen, wo ihr sagt, da war irgendwie, das war eure Lieblingsfolge vielleicht sogar.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, jede Folge ist meine Lieblingsfolge gewesen, auch wenn das jetzt kitschig klingt.
Das klingt sehr kitschig.
Nein, ist aber wirklich so. Ich würde auch keine einzelnen Gäste in den Vordergrund rücken, vielleicht aber vielmehr die Themen, die wir behandelt hatten, weil ich glaube, wir hatten Influencer, ganz, ganz große, mit sehr, sehr viel Reichweite, die Einblicke in ihren Alltag und den Content gegeben haben. Wir haben modische Themen gehabt mit Fashion Week Gründerinnen oder einem riesigen Stylisten aus Deutschland, dem Johnny. Dann hatten wir Musiker hier, die uns Einblicke gegeben haben, Marketingchefs von Unternehmen. Also ich glaube, jeder, der Social Media irgendwie so konsumiert, ist auf seine Kosten gekommen.
Und ich muss auch sagen, ich fand es super mutig, dass nicht nur Influencerinnen zu uns gekommen sind und Stars, sondern auch Unternehmen, die halt auch mal sich ein bisschen blank gezogen haben und gezeigt haben, was sie machen. Ich glaube, ich hoffe, da konnten sich viele Menschen was daraus mitnehmen, die auch in Unternehmen arbeiten, eigene Unternehmen haben. Aber meine Lieblingsgäste wart ihr beiden.
Ah,
man muss schon sagen, die Folgen, die wir zu dritt gemacht haben, habe ich auch sehr genossen, weil
das
wir Zeit hatten, auch auf die Trends einzugehen und die Neuerungen. Ja, und ich glaube, meine Lieblingsfolge bleibt die Hawk-Tour-Folge.
Ich wollte auch gerade sagen, also wie wir den Trend mit Hawk-Tour damals wirklich real quasi aufgegriffen
paar Tage
haben.
Später,
genau,
ja.
Und dann wirklich über zwei Folgen auch mitbegleitet haben. Ich glaube, das war schon sehr, sehr cool. An der Stelle auch noch ein riesiges Shoutout an zwei extra Gäste, die immer wieder da gewesen sind, die man nie gehört hat, nämlich Max und Agnes, die das Ganze filmtechnisch auch immer begleitet haben für unsere Social Media Kanäle.
Absolut. Und unsere liebe Marlene.
Genau.
Ohne die wir immer schlecht vorbereitet hier wären.
Das stimmt. Die hat im Hintergrund quasi sehr, sehr viel Arbeit geleistet.
Ja.
Ich habe es auch, muss ich sagen, extrem cool gefunden, dass Gäste da waren, die man am Anfang vielleicht gar nicht so mit Social Media verbindet. Klar, die Influencer und so, die schon. Aber dass Sportler da waren, wie Alexander Rakic zum Beispiel, wo man denkt, warum ist der in einer Social Influence Show? Voll. Aber er war da und es hat extrem viel Sinn gemacht, weil man dann erstmal gemerkt hat, wie viele Leute in wie vielen Bereichen eigentlich jeden Tag Social Media machen und damit zu tun haben.
Ja, wir haben immer gesagt, liebst oder hasse es, ist es gekommen, um zu bleiben. Und man sollte sich ein bisschen damit auseinandersetzen, damit man nicht ganz hinten dabei ist.
Das fasst sehr gut zusammen. Alle, die jetzt irgendwie sagen, oh, da habe ich einige Folgen verpasst oder vielleicht ist der ein oder andere auch neugierig geworden. Ihr könnt natürlich sowohl die heutige ab Donnerstag als auch alle anderen 40 Folgen nachhören auf Apple Podcasts, Spotify, überall da, wo es halt Podcasts gibt. Und ja, haben wir berühmte letzte Abschlussworte.
Ich kann nur sagen, vielen Dank für alles und das ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir uns hören.
Es war uns eine Ehre.
Das klingt sehr gut, das lasse ich so stehen. Ich glaube, danke ist überhaupt das schönste Abschlusswort und deswegen würde ich sagen, damit verabschieden wir uns.